Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Einen wunderschönen guten Tag hier bei Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen mit der wundervollen Kate Kitchenham und meiner Wenigkeit, juhu, Madita.
Hallo.
Hallo. Ihr Lieben, ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Folge, die wir heute für euch haben, weil sie etwas mit Lernen zu tun hat. Aber nicht einfach so. Nein, 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 nein. Sondern mit, ist das eine neue Art vom Lernen?
Nein, nein, das ist eine uralte Art des Lernens, die uns mit ganz vielen anderen Tierarten verbindet, das soziale Lernen.
Genau, ach so. Ich dachte, das wäre so quasi neu erforscht.
Ja, es gibt ja auch ein neues Buch, das heißt Do As I Do.
Ja, habe ich schon mal was von
Claudia
gehört.
Fugazza. Das ist ein Training, das sich dieses Lernens bedient sozusagen. Die Grundlage ist das soziale Lernen, das wir bei ganz vielen Tierarten finden.
Mhm. Und was genau ist denn soziales Lernen? Also soziales Lernen klingt für mich jetzt so nach sozialen Verhaltensweisen halt. Also dass man irgendwie, also genau kann ich mir nicht irgendwas darunter vorstellen, aber ich vermute einfach mal, wenn jetzt, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, ist mir jetzt aus meinem eigenen Leben eine Sache aufgefallen, witzigerweise. Es ist ja so bescheuert, es klingt, aber ihr kennt es vielleicht. Ja, man hat ja ein Kopfkissen, ne? Kennst du das?
Man hat ja, ich habe Kopfkissen.
Ja, man hat ja ein Kopfkissen, da legt man seinen Kopf drauf. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns immer gefragt haben, das ist ja witzig, weil Charlie legt sich immer aufs Kopfkissen, also auf der Couch mit seinem Kopf, Entschuldigung, genau, mit der Couch, auf der Couch, auf dem Bett, überall, wo es halt Kopfkissen gibt, legt er seinen Kopf aufs Kopfkissen. Für mich völlig logisch, weil das ist natürlich gemütlich. Und dann habe ich aber mal gelesen, dass es tatsächlich ein sozusagen so Nachahmungseffekt gibt. Die sehen das bei uns und dann machen sie das nämlich nach, was sie bei uns sehen. Und dann stellen sie wahrscheinlich fest, ach geil, gemütlich. Ist ja voll gemütlich. Und machen das dann halt auch. Ist das so ein Beispiel dafür? Oder,
das ist eine sehr interessante Hypothese, wo mich die Studie mal sehr dazu interessieren würde, weil ich vermute, es handelt sich um eine Alltagsbeobachtung, die dann dazu geführt hat, dass jemand sich diese Erklärung selber gegeben hat. Aber dass es dazu eine Studie gibt, vermute ich eher nicht. Weil das ja etwas ist, was wir wirklich...
Ja, ich habe eine Studie, ich habe es irgendwo mal gelesen. Und dann habe ich nämlich selber gedacht, ich habe es abgespeichert, so eine, guck mal, interessant, deshalb macht er das
ja,
so.
Ja, also es ist auch nicht völlig abwegig, aber ich vermute mal, dass Hunde einfach wirklich diese Eigenintelligenz besitzen und irgendwann durch Lebenserfahrung lernen, dass Kissen verdammt gemütlich sind. Mhm. Also bei Nox ist es zum Beispiel so, dass er sich bevorzugt auf das Kissen meines Mannes legt.
Ach.
Der das natürlich gar nicht witzig findet, wenn man Nox eklige Pimmelhaare kennt.
Björn findet das auch nicht so geil. Mich stört es überhaupt nicht. Pimmelhaare auf dem Kopf,
ja,
stören mich nicht.
Das ist ja auch nur der Kopf von Charlie. Nox ist ja der ganze Körper gleich auf dem Kissen. Deswegen.
Ach so, ja gut.
Also Nox findet Kissen auch toll und legt sich aber gerne mit dem ganzen Körper drauf. Also von daher, diese Hypothese finde ich interessant, sagen wir mal so. Aber ich glaube, dass sie weniger was mit sozialem Lernen zu tun hat, als mit eher mit individuellem Lernen. Das ist nämlich der Unterschied. Wir lernen durch Erfahrungen, die wir selber machen, also durch Try and Error. Und dann gibt es diese Art des Lernens, dass wir andere dabei beobachten, wie die Probleme lösen oder irgendwas Cooles machen, dadurch an Futter kommen zum Beispiel. Und dann das Ganze imitieren.
Aha.
Also zum Beispiel...
Oh ja, warte. Ich kenne diese Videos aus dem... Es gibt doch so im Internet. Also es ist nichts mit Futter, aber es gibt doch dieses Video, wo die mit den Händen und Pfoten sozusagen immer so aufeinander gehen, weißt du? Also es gibt auch so, dann macht der Mensch macht eine Hand hin, dann macht der meistens der Partner oder so macht auch noch eine Hand hin und dann guckt der Hund so und denkt so, okay, was soll ich jetzt machen? Und die meisten Hunde machen dann auch eine Pfote drauf.
Genau.
Und als hätten sie es schon gelernt, aber es wirkt immer sehr spontan.
Genau. Und eigentlich ist das Do as I Do. Also da werden sich die ForscherInnen, die das seit sehr vielen Jahren intensiv erforschen, sehr freuen über all diese Videos. Also natürlich ist Do As I Do sehr komplex. Das muss man sehr genau lesen und dann wirklich Schritt für Schritt anwenden. Und dann ist es am Ende sind Hunde in der Lage, wirklich hochkomplexe Handlungen von Menschen nachzumachen, für die man sonst mit anderen Methoden wahnsinnig lange trainieren müsste. Und auf diese Weise können Hunde, wenn sie das Grundprinzip des Trainings verstanden haben, können sie wirklich zum Beispiel als Assistenzhunde sehr schwierige Handlungsabläufe schneller und sehr, sehr effektiv lernen. Also das ist das Ziel von Do As I Do. Aber Do As I Do basiert auf dieser Fähigkeit von Hunden, uns zu beobachten und Handlungen von uns nachzumachen. Und jetzt könnte man sagen, ach, das ist ja nett, dass Hunde das können. Aber es ist tatsächlich was Besonderes, weil es hier darum geht, dass zwei sehr unterschiedliche Arten und Hunde und Menschen, nochmal zur Erinnerung, wir sehen ziemlich unterschiedlich aus. Und trotzdem sind Hunde in der Lage, Handlungen, die wir Menschen tun, und wir machen ja meistens alles mit unserer Hand.
Ich wollte gerade, es tut mir so leid, ich muss innerlich schon so lachen, Katie. Ich bin ja so der Dödel von uns beiden. Ich muss mir gerade vorstellen, wie in so einem Comic, wie du Zähne putzt und Nox dann seine Zahnbürste. Ja. Das geht ja zum Beispiel nicht.
Nein.
Sorry, genau.
Es gibt natürlich Handlungen, die machen für Hunde
Danke.
Mehr Sinn als
Hunde. Genau.
So. Aber im Prinzip sind Hunde dazu in der Lage, Handlungen von uns Menschen zu kopieren, also zu imitieren. So zum Beispiel, wie was so vor dieses Beispiel, dass man so diese Hände so übereinander legt und dann packen Hunde irgendwie intuitiv anscheinend ihre Pfote auch mit oben drauf, weil das soll man anscheinend gerade machen. Hunde tragen in sich, und das ist mir auch gerade ein sehr wichtiges Anliegen, das immer wieder zu transportieren, weil ich ja so ein bisschen latent genervt bin von dieser Leckerli-Fraktion. Also ich habe nichts gegen Leckerlis per se, aber dass man schon junge Hunde von Anfang an einfach so daran gewöhnt, für alles, was sie tun, mit Leckerli bestätigt zu werden, dass sie eigentlich so ein bisschen ausradieren, was in Hunden angelegt ist, nämlich eine unheimlich hohe soziale Motivation, mit uns zu kooperieren und uns zu beobachten und mit uns zusammenzuarbeiten, ohne dafür sofort irgendein Futter bekommen zu müssen. Mhm. Also es macht viel Sinn, Hunde für bestimmte Sachen mit Leckerchen zu belohnen, die irgendwie von Hunden komische Bewegungen und Figuren irgendwie abverlangen, die überhaupt nicht eigentlich in dem natürlichen Verhaltensrepertoire vorhanden sind. Aber im Alltag ganz viele normale Regeln des Zusammenlebens zu dir kommen. Einfach fröhliches zu dir kommen kann man bestärken mit einem Leckerchen. Ohne Frage, muss man aber vielleicht gar nicht beim Welpen unbedingt. Ist einfach auch irgendwann eine ganz normale Regel des Zusammenlebens, so wie wir an Ampeln warten, ohne unseren Kindern dafür ständig Gummibärchen zu geben.
Das ist nur ein Beispiel. Ach so, das macht man gar nicht.
Nein, muss man nicht machen.
Ach so, man gibt mir das so.
Also, das ist schon sehr weit gefasst.
Ja, aber
das werden
wir
nachher so ein bisschen hinkommen, weil Hunde tragen in sich eine hohe soziale Motivation, mit uns zusammen was zu machen, uns zu beobachten, sich an uns zu orientieren. Und das ist außergewöhnlich, weil kennen tut man das tatsächlich innerhalb einer Art. Also bei uns Menschen, dass Kinder von uns Erwachsenen lernen, Schimpansenkinder beobachten ihre Mütter dabei, wie sie mit Hammer und Amboss, also mit einem Schlein und einem großen Stock, versuchen, Nüsse zu knacken. Und dann gucken sie sich das an und sehen, ah, Mama kriegt dann irgendwann eine Nuss raus und isst die. Das ist ja interessant. Und dann fangen sie an, selber das auszuprobieren und sind am Anfang grottenschlecht. Und über die Jahre verfeinern sie diese Technik und sind dann irgendwann, wenn sie erwachsen sind, super gut da drin, Nüsse zu knacken. Das ist ein schönes Beispiel für soziales Lernen. Also ich als junges Tier beobachte ein Vorbild, meine Mutter oder jemand anderen aus der Gruppe, den ich toll finde, dabei, wie sie eine Handlung tun, am Ende mit einem Ziel, da kommt was bei raus, Futter zum Beispiel. Und da habe ich eine Motivation, das auch zu machen, um das selber zu schaffen. Das ist mit Frustration gekoppelt, aber ich bemühe mich und irgendwann schaffe ich das. Und bekommen wir das hin.
Weißt du, was mir gerade einfällt, witzigerweise? Wir haben ja Charlie aus dem Tierschutz und der hat, glaube ich, weiß ich nicht genau, also der hat nie aus dem Napf gefressen am Anfang. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht das auf dem, das ist unsere Erklärung, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, dass man einfach vielen Hunden vielleicht das Futter auf den Fußboden wirft. Und Näpfe fand er einfach auch Teller. Alles, was damit zu tun hat, fand er schräg, weil das ja auch ein Geräusch gemacht hat wahrscheinlich. Das, so. Und nur du as I, du soziales Verhalten, habe ich mich, das ist ja irgendwie auch total menschlich, weil es soziales Verhalten ist, habe ich mir diesen Futternapf genommen und habe halt daraus getan, als würde ich daraus essen, damit er checkt, was er machen soll. Mhm. So. Und das hat irgendwann dann auch tatsächlich geklappt. Also es war nur intuitiv, weil ich halt dachte, ich mache es ihm vor. Mein Mann hat sich natürlich schlapp gelacht. Die Nachbarn übrigens, die vorbeigelaufen sind, die haben hier so große Fenster. Jetzt ist sie total verrückt geworden. Noch verrückter geworden. Aber ich glaube, am Ende hat es ein bisschen geholfen.
Ja, du wirst das gar nicht bestreiten, weil es kann wirklich gut sein, dass es Charlie geholfen hat, deine Angst vor dem Napf zu verlieren, das nicht mehr so merkwürdig zu finden, weil du das als sein Vorbild ja machst. Also in dem Moment, wo wir eine Beziehung zu jemandem haben, eine Bindung, finden wir das sehr interessant, was der so tut. Und vor allem, wenn wir eben halt junge Tiere sind, dann machen wir das gerne nach. Auch das Meisenküken übrigens. Das Meisenküken beobachtet auch seine Eltern, wo die nach kleinen Insekten suchen oder Körnern. Mhm. Und folgt denen und macht das nach und wird dann auch immer besser. Aber natürlich gibt es einen Unterschied in der Leistung zwischen einem Meisenküken, das dann irgendwann sehr gut darin ist, irgendwelche kleinen Insekten zu finden irgendwo, zu einem Schimpansenkind, das lernt, eine Nuss zu knacken. Das ist natürlich ein sehr viel komplexerer Vorgang, der da erworben wird. Aber es zeigt uns, dass das soziale Lernen im gesamten Tierreich immer da verbreitet ist, wo Eltern Jungtiere aufziehen und die Jungtiere darauf angewiesen sind, zumindest in der ersten Zeit an der Seite ihrer Eltern, von den Eltern das Leben zu lernen. Und das gibt es natürlich unter Hunden auch. Oder Wölfen, den Verwandten der Hunde natürlich auch. Und deswegen ist es auch in Hunden veranlagt. Und bei Hunden hat sich das im Zuge der Domestikation eben halt auf den Menschen übertragen. Das heißt, Hunde kommen tatsächlich auf die Welt und tragen in sich eine Art genetische Schablone dafür, unser Verhalten zu lesen und richtig deuten zu können und durch unser Verhalten auch verstehen zu können, was sinnvoll wäre zu tun.
Gibt es dafür denn bestimmte, also mir fällt jetzt nur dieses Internetbeispiel an, das ist natürlich ein bisschen bescheuert, aber und dieses Kopfkissenbeispiel, was ich selber habe, aber was gibt es denn für Tests oder für Sachen, die belegen dieses Do as I do? Also was genau ist das denn?
Das ist nämlich super spannend und das hat eben halt die Forscher gerade aus Budapest sehr viel beschäftigt. Die haben unfassbar viele Studien das schon durchgeführt und um mal bei diesem Thema zu bleiben, der genetischen Fixierung auf das Lernen von uns Menschen, was Hunde anscheinend in sich tragen, das ist wirklich in vielen unterschiedlichen Studien untersucht worden. Also sowohl, dass Hunde sich orientieren daran, wie wir Situationen bewerten emotional, ob wir zum Beispiel einen Ventilator total toll finden oder eher gruselig, daran orientieren sie sich und das auch schon als 8 Wochen alte Welpen.
Oh.
Und wenn der Mensch nicht vertraut ist, sondern ein Fremder ist für den Hund, trotzdem interessieren sie sich dafür, wie wir diese Situation bewerten. Das heißt, sie lesen das Verhalten einer Art, einer anderen Art, die auf 2 Beinen läuft und sich auch ein bisschen anders verhält als ein Hund. Lesen sie mit 8 Wochen.
Ja, ich stimme dir zu.
Also es ist wirklich eine krasse Leistung.
Das ist eine krasse Leistung.
Das Verhalten einer anderen Art lesen und richtig interpretieren. Denn letztendlich geht es um sozialen Lernen ja immer darum, auch Gefahren für sich selbst zu vermeiden. Also indem ich beobachte, was ein Gegenüber macht, in einer komischen Situation vermeide ich, dass ich vielleicht mein junges Leben sofort wieder verliere, weil ich mich dann eben halt nicht daran gehalten habe, was das andere Individuum vormacht. Nur, dass das andere Individuum eben nicht auf 4 Pfoten läuft, sondern auf 2 Beinen. Und sich vielleicht auch ein bisschen anders verhält als ein Hund. Trotzdem können Hunde das lesen in diesem frühen Alter. Und die Forscher haben dann daraufhin noch weiter geforscht und haben dann geguckt, wie weit geht das? Und haben dann Hunden, also Welpen, 8 Wochen alten Welpen, vorgemacht, wie man eine weiße Box manipuliert, um an Futter zu kommen.
Und wie macht man das? Also wie macht man die
Box öffnet.
Ach so, okay. Hä, wie macht man das? Ich dachte, das klang so hochintellektuell im Sinne, wie man eine weiße Box manipuliert, indem man, keine Ahnung, sie mussten 15 Mal jaulen und Whitney Houston singen oder so.
Mit zum Rad, wie was?
Ja, so, genau. Es klang so total krass. Deswegen dachte ich, okay, was, wie manipuliert man denn eine weiße Box? Okay, verstehe.
Der Klassiker ist immer so ein Schieber, dass man wirklich mit der Pfote an etwas zieht und dann kommt Futter raus.
Ja, okay, verstehe.
Das
schaffe ich auch. Das schaffe ich auch.
So, aber die Welpen waren eben halt 8 Wochen alt, vielleicht intellektuell nicht ganz so weit wie wir beide jetzt in der Hochblüte unseres Daseins. Und dann haben diese Welpen eben halt, um den Vergleich zu haben, haben die Menschen dabei beobachtet, dass die das tun. Und ihre Mutter und fremde Hunde, die das darauf trainiert wurden, das schon zu können. Und dabei waren die Welpen, müsst ihr euch so vorstellen, so hinter so einem kleinen Zittergitterzaun und haben so zugeguckt, wie Mama ein fremder Hund oder ein Mensch das macht. Und bei den Menschen gab es auch noch 2 Versionen. Und zwar einmal ein Mensch, der es einfach macht, ohne emotionale Lautäußerung. Oder ein Mensch, der sagt, oh, was ist das denn? Das ist ja toll. Und das dann macht. Also ob das für die Welpen einen Unterschied macht, ob man etwas positiv besetzt und interessant macht. Durch die Stimme, durch Intonation. Und ja, natürlich könnt ihr euch wahrscheinlich schon alle denken, und Madita jetzt auch, was das Ergebnis war. Die Hunde haben tatsächlich von den Menschen genauso gut gelernt wie von den Artgenossen, beziehungsweise besonders schnell gelernt, wenn der Mensch
gelobt hat.
Während der Handlung das Ganze noch emotional positiv bewertet hat, was er da gerade tut. Also diese positiven Laute hatten sogar einen Langzeiteffekt. Denn wenn man die Hunde dann nach einer Pause von einer Stunde wieder daran gesessen lassen hat, haben sie das immer noch schnell hinbekommen. Also das ist so, also dass die Hunde dann sogar nach einer Stunde sich besser daran erinnern konnten, was sie gesehen hatten, als wenn das neutral vorgeführt wurde.
Eine Zwischenfrage habe ich trotzdem kurz. Ist es denn so, dass, das muss ich jetzt kurz wissen, dass Hunde das vielleicht auch schneller können? Weil es ist doch so, dass Tierwesen generell am Anfang schneller lernen. Also es ist doch noch nachgewiesen, dass Menschen Kinder einfach sehr, sehr lange brauchen. Also auch zum Laufen. Jetzt immer das Beispiel, ein Fohlen kommt auf die Welt, steht auf den Beinen, kann laufen.
Das ist natürlich ein guter Einwand.
Überlege ich nur gerade. Also hat das was auch damit zu tun, dass die einfach Tierkinder einfach generell schneller auf eigenen Beinen stehen müssen?
Du hast natürlich total recht. Also das ist klar, die Lebenszeit eines Hundes ist viel kürzer als die eines Menschen.
Und deswegen,
der Mensch muss in seinem Leben viel, viel mehr Fertigkeiten erwerben, auch emotionale Fertigkeiten und kognitive Fertigkeiten, als ohne das bewerten zu wollen, als ein Hund. Das muss schneller gehen, weil die Lebenszeitspanne ist kurz und der Hund muss schnell selbstständig werden. Deswegen ist klar, dass der Entwicklung in einem ganz anderen Tempo abläuft.
Die sind eigentlich turboschnell, oder?
Die sind super schnell. Die kommen ja auch auf die Welt ähnlich wie Neugeborene und haben irgendwie die Augen zu und fiepsen da rum und können nicht wirklich krabbeln. Und Innerhalb von 8 Wochen werden die zu kleinen Hunden, die schon relativ gut laufen können.
Ja, das finde ich krass.
Das ist schon extrem, was sie da für ein Tempo vorlegen. Trotzdem ist das innerhalb des Tierreichs eine wirklich gute Leistung, dass ein Hund oder ein Tier in diesem Alter schon in der Lage ist, eine andere Art so gut zu lesen wie der Hund. Das kann beim Menschen.
Verstehe.
Das ist wirklich einzigartig. Und deswegen ist das total wichtig, dass immer wieder sich genau anzugucken und zu untersuchen, wie weit geht es eigentlich. Und hier ist eben halt deutlich geworden, dass Hunde schon mit 8 Wochen nicht nur Menschenverhalten richtig einschätzen, also was ist gefährlich, was ist ungefährlich, und sich daran orientieren, sondern auch genau Handlungen beobachten. Also wie öffne ich mit der Hand eine Schublade, um an Futter zu kommen?
Ja.
Denn eine Hand ist ja was anderes als eine Pfote und ein Mensch bewegt sich.
Das ist eine Transferleistung, wie Mathematik oder irgendwas.
Und das ist genauso interessant, wie wenn die Mutter das macht.
So. Stimmt.
Und das ist etwas, was natürlich auch nochmal zeigt, dass es in den Genen von Hunden verankert ist. Dass es hier nicht darum geht, dass wir Hunde von Welpenbeinen an bei uns Menschen wohnen haben, sondern tatsächlich, dass wir auf eine Domestikationsgeschichte zurückblicken von wahrscheinlich 100.000 Jahren. Das ist noch umstritten, aber da, ungefähr davon gingen jetzt Forscher aus, 40 bis 100.000 Jahren, die unfassbar lang ist, länger als bei jedem anderen Tier, das wir mit uns zusammenlebt. Und dass in dieser Zeit natürlich, und auch das ist mittlerweile auch schon wissenschaftlich belegt, es genetische Veränderungen gegeben hat, die dafür sorgen, dass Hunde ein anderes Stresssystem haben und dass Gehirnbereiche so zusammenarbeiten, dass der Mensch für den Hund einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat und für den Hund von Anfang an sehr interessant ist. Gibt es wirklich eine große Studienlage mittlerweile ganz dazu.
Also kann man, also was ich mir auch gerade vorstelle, das kann man sich jetzt auch, wenn man kein super krasser Experte wie unsere liebe Katie ist, also würde man das jetzt wahrscheinlich mit einem Fohlen machen oder eben auch mit einer Kuh, die ich ja auch total toll finde, die würden ja jetzt nicht ihren Huf auf die Hand legen. Weißt du, was ich meine? Also wenn es diesen Test, ich lege meine Hand auf die Hand von meinem Partner und jetzt gucke ich mal, was das kleine Fohlen macht, das würde wohl nicht passieren.
Ja, weil das für das einfach so eine Art von Kooperation mit einem Artgenossen auch nicht interessant ist. Das sind ja Herdentiere, Fluchttiere, die eher vor Räubern fliehen. Und ein Räuber muss aber, vor allen Dingen der Wolf und dann entsprechend eben halt auch die Hunde als ihre nächsten Verwandten, leben ja in Gruppen, in denen sie auf Kooperation angewiesen sind, dass sie Beutetiere erjagen. Und Kooperation bedeutet immer, dass ich das Gegenüber gut kennen muss. Bindung, Beziehung, ganz enge Beziehung. Ich meine, das gibt es unter Herdentieren auch. Das ist nicht das Thema. Aber hier geht es auch darum, das Gegenüber wahnsinnig gut zu kennen, die Schwächen und die Stärken, sodass man dann zusammen super erfolgreich etwas erjagen kann. Also das ist so, Raubtiere, die in Gruppen leben, sind sozial sehr aufeinander angewiesen. Und dadurch findet man gerade in diesen Gruppen auch dieses soziale Lernen sehr stark ausgeprägt. Und das ist so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass Hunde mit Menschen so gut zusammenarbeiten können, ist darin begründet, dass es eben halt in ihrem Erbe schon da ist, von Seiten eben halt der Wolfsverwandtschaft und durch das langejährige oder über Jahrtausende hinweggehende Zusammenleben mit Menschen und Selektion am Anfang eher durch Zufall durch den Menschen, später ganz gezielt, dass wir jetzt diese unterschiedlichen Hunderassen haben, die übrigens auch andere Studien sehr unterschiedlich gut darin sind, das sozial zu lernen von Menschen, also Hunde, Menschen zu beobachten. Natürlich hat es auch dann innerhalb der Rassen zu Veränderungen im Erbgut geführt, dass manche Hunde eben dazu befähigt, eigenständig eine Herde zu bewachen, so wie die Herdenschutzhunde, und andere Hunderassen dazu befähigt, auf ganz hohem Niveau mit den Menschen zusammen, auf große Distanzen zusammenzuarbeiten, wie die Hütehunde. Also die Kooperation mit den Menschen hat ein unterschiedlich starkes Niveau ausgeprägt bei den verschiedenen Hunderassen durch gezielte selektive Zucht auf bestimmte Fähigkeiten.
Und welche Hunderassen, also jetzt zum Beispiel die 3 oder so, ich weiß es ja nicht, sind besonders sozial und lernen besonders gut soziale Nachahmung sozusagen? Kann man das so sagen?
Also sozial sind sie alle.
Alle?
Sind sie alle, aber die Fähigkeit, sozial zu lernen, ist tatsächlich unterschiedlich gut ausgeprägt, beziehungsweise ist da ein weniger großes Interesse vorhanden bei manchen Hunderassen, die eben dazu gezüchtet wurden, ihre eigenen Entscheidungen zu fällen, unabhängig von Menschen zu sein. Also ein schönes Beispiel ist immer so die Retriever, die ja so das brauchen, die Nähe, die Zuwendung, die Bestätigung durch den Menschen, eine Aufgabe, eine Herausforderung, am besten mit den Menschen zusammen, dann sind das die glücklichsten Hunde. Das braucht ein Kuhwatsch nicht. Also ein Kuhwatsch liebt seine Menschen, ganz, ganz klare, ganz enge Bindung, wenn er tolle Menschen hat. Das ist ja immer die Voraussetzung. Aber der muss jetzt nicht unbedingt mit seinem Menschen zusammen irgendwie Dummy-Training machen. Das würde der ziemlich überflüssig finden. Der möchte mit seinem Menschen schöne Spaziergänge machen, zusammen die Natur genießen. Aber so eine Kooperation findet er eher langweilig. Da muss man natürlich auch immer sagen, es gibt immer noch individuelle Unterschiede. Das Individuum steht immer über der Rasse. Aber für die Mehrheit der Herdenschutzhunde kann man sagen, dass sie ihre Menschen abgöttisch liebt, aber nicht mit ihnen unbedingt jetzt ständig mit ihnen arbeiten möchte, jeden Tag 3 Stunden.
Obwohl die ja eigentlich so schlau sind.
Ja, das ist aber was anderes. Das ist eine andere Form einfach von Intelligenz, die sie brauchen, um ihre Aufgabe richtig zu erledigen, nämlich ihre Gefahren richtig einschätzen, richtig reagieren, und auch Mut, sich nach vorne zu stellen und zu beschützen, auch wenn man einem Wolf gegenübersteht. Das erfordert ja schon
unfassbaren Mut. Ja, ich überlege jetzt die ganze Zeit, was ist denn dann soziales Lernen? Also ist soziales Lernen dann zum Beispiel sowas wie eben diese Assistenzhunde oder so, die so eine Zeitung bringen oder sowas? Also was ist denn sozial, was hilft mir, also wie können wir uns denn gegenseitig beim sozialen Lernen, der Hund und ich, unterstützen, was ihm Spaß macht und was mir hilft? Oder ist es einfach nur soziales Lernen wie, ja, was mache ich denn da eigentlich?
Also ein schönes Beispiel für soziales Lernen ist immer Model Rival.
Was ist das?
Also das heißt, dass du einen Hund hast, der etwas schon richtig gut kann. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Thema Dummy-Training. Du hast einen Hund, der sagt so, ganz ehrlich, ich verstehe den Sinn des Ganzen nicht, warum soll ich jetzt hier was bringen? Und dann nimmst du den ganz bewusst mit zu einem Training, zu einem Hund, der so ein kleiner Streber ist und mit dem Besitzer dieses Hundes, der zugucken muss, lässt du den dann ein paar Mal den Dummy bringen. Und der Hund wird dafür wahnsinnig gefeiert, dass er diesen Dummy bringt und alle freuen sich und finden diesen Hund toll. Dann ist dieser fremde Hund für deinen Hund das Modell, das ihm vormacht, was er machen soll. Und gleichzeitig der Rivale, weil er kriegt Aufmerksamkeit und Lob. Und das ist etwas, was die meisten Hunde, also nicht unbedingt Herdenschutzhunde, so für die ist das nicht ganz so wichtig, aber für sehr, sehr viele Hunde ist das unfassbar interessant, von Menschen gelobt und bewundert.
Ja.
Dass sie die geilsten und tollsten Hunde der Welt sind, das will eigentlich jeder Hund. Und dann ist die Motivation des Hundes, der zugucken musste, sehr viel höher, das auch unbedingt zu machen, als vorher. Plötzlich hat er ihn eingezündet. Das nennt man Model Rival. Und er hat am Modell gesehen, was ist das Ziel am Horizont? Was soll ich eigentlich tun? Und weil die Motivation höher ist, das nachzumachen und er beobachten konnte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund diese Bewegungsabläufe gleich viel besser zeigt, sehr, sehr hoch.
Macht Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist soziales Lernen.
Das ist ein schönes Beispiel für soziales Lernen, aber das geht dann noch
viel weiter. Ich habe ein Beispiel aus meinem alltäglichen Leben. Oder wahrscheinlich, weil Charlie hatte doch immer so Angst, um Block zu gehen. Tierschutzhund, Angst, um Block zu gehen, weil Geräusche, hier ist die Stadt. Mhm. Und dann nimmt man Model Rival, heißt das, habe ich gelernt. Mhm. So einen, keine Ahnung, super entspannten älteren Golden Retriever mit, zum Beispiel, mit dem wir sind wir mal ein paar Mal um Block gegangen. Mhm. Und dann hat er gesehen, ach, guck mal, ist gar nicht so schlimm. Ist das Model Rival? Ein bisschen soziales Lernen?
Ja, soziales Lernen.
Also ist jetzt eine einfache Form. Nein, aber
das ist ein bisschen das, was wir am Anfang meinten, wo es darum ging,
dass sie
sich so soziale Situationen bewerten.
Ja, ja.
Wenn Charlie etwas Neues, Unheimliches, dann hast du einen Hund dabei, dem ist das kacke egal, weil der in der Schanze groß geworden ist, also auf St. Pauli. Der ist total hart gesotten und der geht dann so und sagt so, Charlie, alles okay, wir gehen doch hier einfach und du denkst, ist doch alles fein. Und dann hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich dein ängstlicher Charlie in der Situation an dem Artgenossen orientiert und sagt so, okay, das ist mein Kumpel, der weiß, wie es geht, dem gehe ich hinterher und dann wird es schon nicht schlimm werden und merkt, es wird gar nicht schlimm.
Und aber Model Rival kann man, also generell kann man soziales Lernen halt am Artgenossen oder am Menschen.
Genau, wir Menschen können eben halt Hunden auch was vormachen. Das mit der Hand war ein schönes Beispiel. Ein anderes Beispiel in den sozialen Medien ist immer diese Klingel, dass man auf eine Klingel haut und dann sein, was ist das jetzt hier, ein Pärchen sitzt da und der meistens ist es der Mann, witzigerweise, haut auf die Klingel mit seiner Hand und kriegt dann von der Freundin irgendwie ein Leckerchen zugesteckt und freut sich. Und der Hund sitzt daneben und guckt sich das an und wird immer aufgeregter. Und irgendwann fängt er ganz von alleine an, auch auf die Klingel
zu hauen. Aber auch ein Leckerchen.
Will ein Leckerchen. Und dann hast du ihm schon gezeigt, und dann kannst du das anfangen, mit irgendeinem Begriff zu verknüpfen.
Ja.
Zum Beispiel, und Klingel. Und dann haut der Hund auf die Klingel, kriegt ein Leckerchen. Dann hat er irgendwann das Wort Klingel gelernt, geht zur Klingel durch den ganzen Raum hindurch, weil da hinten die Klingel steht, wenn der Mensch das sagt und klingelt einmal. Also so kann man Hunden durch soziales Lernen ganz viele Handlungen beibringen. Und das ist sozusagen die Grundlage auch dieses Buches Do As I Do von Claudia Fugazza. Diese ganzen Studien mit den Welpen und so weiter wurde in Budapest von Adam Mikloschi und Claudia Fugazza, hauptsächlich auch noch andere tolle Forscherinnen waren dabei. Aber die beiden sind immer so die Federführenden, die das in ganz vielen unterschiedlichen Variationen immer wieder untersucht haben, wie soziales Lernen, ab welchem Alter und unter welchen Bedingungen funktioniert bei Hunden. Und das zeigt immer wieder, wie gut Hunde darin sind, Handlungen, die der Mensch vormacht, nachzumachen.
Und was sozusagen, was ist dann die Quintessenz für uns, wenn wir halt wissen, der Hund kann das so besonders gut, oder ist das eher ein spielerisches Lernen, was man jemanden antrainiert? Also ist das für die Bindung und ist das zum Lernen generell? Oder gibt es da sozusagen einen Aha-Effekt, wo man denkt, ach krass, die können das so gut, dann könnte man doch auch das und das mit denen machen?
Genau, das ist so das, was Claudia sich dann irgendwann gedacht hat. Also die hat angefangen mit ihrer Hündin tatsächlich durch ein Erlebnis. Die Hündin hat das immer so geliebt, aus dem Wasserhahn zu trinken.
Ja.
Und das war so ein Ritual bei den beiden. Hat sie immer abends dann den Wasserhahn angemacht und hat die Hündin aus dem Wasserhahn getrunken. Und irgendwann hatte sie keine Lust, saß auf dem Sofa und die Hündin kam und wollte wohl irgendwie, weil es war so Zeit, ne, so jetzt hier unser Wasserhahn-Ritual. Und dann war sie aber gerade irgendwie vertieft in Lektüre, hat irgendwas gelesen und konnte nicht. Und plötzlich hört sie den Wasserhahn laufen.
Wirklich?
Dann war sie so, hä, habe ich den vorhin vergessen auszumachen? Was ist denn hier los? Hat den ausgemacht? Hat sie überlegt, oder war es meine Hünde? Und das war so der Start von Do as I Do, weil die Hündin hat sie dann beobachtet, tatsächlich hingeht und sich den Wasserhahn selber aufmacht. Das heißt, die hat die Bewegung,
ja,
des Wasserhahnaufdrehens, was wirklich komplex ist,
ja,
sich abgeguckt und gemacht. Meine Hündin Erna hat es übrigens auch geschafft.
Wirklich?
Also die hat nicht den Wasserhahn aufgemacht, sondern wir hatten, früher habe ich in so einem wunderschönen alten Bauernhaus gelebt. Und da waren so schöne Bauernhausfenster, die man so mit so einem bestimmten Mechanismus aufmachen musste. Und Erna war die Ausbrecherkönigin schlechthin. Ich habe nie wieder so einen Hund gehabt, der so erfindungsreich war. Und die hat uns beobachtet, wie man Fenster aufmacht. Zum Glück haben wir im Erdgeschoss gewohnt.
Ein Glück.
Ja, ich bin, wirklich. Ich habe sie dann gedacht, so, ich gehe jetzt einkaufen, es war Sommer und heiß, da kannst du den Hund gar nicht mit im Auto nehmen. Sie sagt, also hat die Wohnzimmertür zugemacht, wo ich natürlich schon längst den Griff abgezogen habe, weil sie ja schon längst Türen aufgemacht hat. Also Griff abgezogen, hochstellen, hat auch nichts gebracht, hat sie auch gelernt, wie man den aufmacht. Erna war wirklich unfassbar klug. Und dann bin ich zum Auto gegangen und Erna stand neben mir. Ich so, hä, wie geht das? Ich habe doch gerade alles zugemacht. Wieso bist du jetzt schon wieder hier? Ach, habe ich wahrscheinlich vergessen, das Fenster zuzumachen. Habe ich wohl das Fenster vorhin aufstehen lassen beim Lüften. Bin zurück, Fenster zugemacht, Erna wieder ins Wohnzimmer.
Und dann war sie...
Tür hinter mir zu, geht's nee. Und der Hund steht da.
Da wirst du, denkst du auch, du bist bescheuert. Ja.
So, dass man, seid bitte jetzt nicht enttäuscht, wenn eure Hunde diese Eigenintelligenz nicht an den Tag legen. Nox würde sowas auch nie tun, das ist auch eine Charakterfrage. Erna war, und das meine ich sehr liebenswert, ein Mistvieh hoch 10. Nox ist ein Oberstreber, da würde nie auf die Idee kommen, irgendwas Verbotenes zu tun. Es sei denn, es hat vielleicht was mit einer läufigen Hündin zu tun. Also, von daher, Erna hatte diese Eigenintelligenz, ein Husky-Mischling, wie er im Buche steht, hat mich in Wahnsinn getrieben. Aber Hunde sind dazu in der Lage, menschliche Handlung zu beobachten und zu wiederholen. Und darum geht Do as I Do. Das macht sich Do as I Do zunutze, diese Fähigkeit von Hunden, und baut das im Training sehr kleinteilig auf. Es wird immer komplexer, immer schwieriger. Wichtig ist, dass die Hunde ganz am Anfang lernen, dass sie etwas, was der Mensch vormacht, nachmachen. Also sie schlitzen, beobachten den Menschen, und es beginnt mit ganz simplen Sachen, wie einmal um einen Stuhl rumgehen, und der Mensch bleibt stehen und sagt dann, do it. Und dann lernt der Hund, und das wird in dem Buch natürlich genau beschrieben, einmal um den Stuhl rumgehen, und dann hat er es geschafft. So, und wenn Hunde das erstmal verstanden haben, was sie machen sollen, nämlich wiederholen, was der Mensch macht, kann man sehr schnell sehr viele kleinteilige Trainingsschritte überspringen, und die Hunde können immer komplexere Aufgaben, immer effektiver und immer schneller lernen. Wenn man die dann noch kombiniert mit einem bestimmten Signalwort, kann man das zum Beispiel fantastisch nutzen für die Ausbildung von Assistenzhunden.
Ach, ist ja verrückt. Also verrückt, positiv verrückt im Sinne von, ich höre das tatsächlich so zum ersten Mal. Das kann man alles in dem Buch lernen, oder gibt es für sowas auch Kurse? Weil das ist ja so neu. Also ich meine, ernsthaft, ich habe jetzt noch nie, man kennt das doch, geh am Wochenende mal zu einem Kurs, keine Ahnung, Agility, keine Ahnung, ich habe da schon 1000 Sachen gehört, aber ich habe noch nie gehört, geh mal zum Do as I Do zu dem Kurs. Also gibt es da Kurse für?
Es gibt da mittlerweile auch in Deutschland welche, sind sehr rar gesichtet.
Ah, okay. Also, aber wenn man Bock hat, findet man was.
Wenn man Bock hat, findet man was. Es gibt auch Social Media Kanal. Gibt es auch so eine Do as I Do Gruppe, kann man sich das mal angucken. Übrigens mit Katzen wird das auch schon gemacht. Auch Katzen können das. Nicht auf dem Niveau, aber auch manche Katzen sind da sehr talentiert. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist was tatsächlich super spannend ist, wenn man sich dafür interessiert, sich das mal genauer anzugucken. Wie gesagt, man muss wirklich konsequent ganz kleinschrittig aufbauen. Ich hab das Buch hier übersetzt aus dem Englischen, und ich habe es dann parallel mit Nox geübt, wie man das macht.
Mhm.
Wirklich, man muss da sehr mit der Konzentration beibleiben. Und dann ist es aber sehr, sehr spannend zu sehen, wie schnell Hunde dann anfangen, gewisse Dinge zu tun.
Ich finde Ernas Beispiel ja so grandios, weil ich bin ja so ein Typ. Ich meine, Erna lebt ja leider nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Charlie das schaffen würde. Aber erstmal vorausgesetzt, finde ich die Idee mit Erna so geil, weil ich bin ja so ein Typ, ich schwärme mich auch gerne mal aus. Ja. Und dann hast du Erna,
ja,
die Do as I Do, und ja, zack, macht die Fenster und Tür auf. Ich meine, Erle, genau, sorry. Also an sich ist ja alles an dem Prinzip geil. Es erleichtert einem spielerisch ja, also wenn der Hund dann wirklich alles kann. Aber es stimmt nicht. Charlie, wahrscheinlich könnte Charlie das auch. Ich meine, Charlie kann ja auf zwei Beinen laufen, der kann ja alles. Da müsste ich auch, oder würde ich mir wünschen, viel mehr zu fördern, weil da fehlt mir leider tatsächlich im Alltag oft die Zeit. Der kann halt inzwischen, also der ist ja wie ein Zirkushund, und alles, was auf zwei Beinen ist, könnte der halt super. Wahrscheinlich kann er auch Zähne putzen, wenn ich es ihm beibringe.
Ich würde jetzt nicht zu ehrgeizig sein. Aber ich glaube, es muss auch immer für die Hunde am Ende immer noch Spaß machen.
Ja.
Und Zahnpasta im Maul finden sie meistens ziemlich kacke. Also von daher
ja, okay,
nicht so enttäuscht.
Dann
drin.
Lieber Türen aufmachen.
Aber Türen aufmachen kann aber auch irgendwann nervig sein, ne? Wenn Hunde in falschen Momenten Türen aufmachen.
Ja, stimmt.
Ja, also sollte man sich gut überlegen.
Ja, weil Charlie finde ich ja auch jeden Menschen nett und dann kommt der Einbrecher und so, hey, jetzt mach dir die Tür auf.
Genau, zum Beispiel da. Ja, und deswegen,
stimmt.
Was auch noch ganz spannend ist, es gibt ja dieses Klickern, das kennen wir auch ganz viel.
Dieses Froschklickern.
Genau, das wird ja ganz viel eingesetzt in der Hundeerziehung. Und da hat dann zum Beispiel Claudia Fogazza auch mit Anna Miklosi mal geguckt, welche Methode ist eigentlich führt dazu, dass Hunde schneller neue Handlungsabläufe lernen.
Mhm.
Und dann wurden Hunde angeguckt, die mit Klickern trainiert worden waren, das Prinzip gut konnten und dann Hunde, die das Prinzip Do as I do gut konnten. Und dann sollten sie eine Körperbewegung, ich glaube, das war Hochspringen, sollten sie neu lernen. Und was war das? Ich hatte mir aufgeschrieben, warte mal ganz kurz, die zweite Handlung, ach so, eine angelehnte Tür durchstupsen mit der Nase oder Pfote öffnen. Also so zwei verschiedene Handlungen. Und das war eine, der einen Gruppe wurde das dann eben halt mit Klickertraining beigebracht und dann der anderen Gruppe wurde das.
Mit Leckerlis wahrscheinlich, nee.
Mit Klickern immer.
Ach, Klickern ist auch Leckerli.
Naja, dass der Hund lernt, dass eben halt Klick heißt es richtig, richtig, richtig,
richtig.
Und so lernt er immer eben halt diese Handlung immer korrekter ausführen, bis er dann das Ziel erreicht hat, dass er richtig die Tür zumacht oder öffnet oder eben halt in die Luft springt. Dass er versteht, ach, das soll ich tun.
Mhm.
In dem Fall mit einem Klick oder eben halt bei Do as I do, der Mensch springt vor dem Hund in die Luft.
Mhm.
Der Hund soll auch in die Luft springen.
Mhm. Genau.
So, dass er sozusagen die Übertragung, die Bewegung, die er bei seinem Menschen sieht, dann auf sich über auf sein eigenes Körperbild übertragen lernt. Und das auch imitiert. Und Hunde, die Do as I do gelernt haben, waren in der Lage, nach 30 Minuten diese Bewegungen, also waren schneller in der Lage, das zu lernen.
Krass.
Das war schneller und vor allen Dingen, das war interessant, die haben das Ganze dann auch mal nach 24 Stunden angeguckt und da waren die Unterschiede besonders deutlich zu sehen, weil diese neu gelernten Aktionen eben halt nach einem Tag Verzögerung durch die Do as I do Gruppe viel, viel bessere Ergebnisse gezeigt
hat. Wirklich? Also die haben sich das besser gemerkt.
Ja,
weil es ja auch gelernt ist, dass anderes fixiert. Also jetzt, sorry, ich spreche jetzt einfach als unerfahrene, wie auch immer, nicht Profi-Hundefrau. Das Klickern ist ja quasi wie, du konzentrierst dich aufs Klickern, weil es ein Belohnungssystem ist. Und das andere ist, du lernst etwas zu tun, ohne, also du lernst es ja, weil es dir was bringt. Du lernst
sozial.
Du
lernst sozial. Und das ist genau das. Das ist krass. Ich das so liebe.
Krass, ja,
weil,
stimmt.
Ich meine, ich kann es nicht ganz bestreiten. Ich finde Klickern wirklich gut, wenn es darum geht, präzise Handlungen bei Hunden zu formen, die wichtig sind in bestimmten Bereichen. Da kann das wirklich super hilfreich sein. Aber dieses Klickern, wie wir es manchmal erleben, dass Hunde wirklich durchgeklickert werden von Welpenbein an, finde ich schlimm. Weil Hunde tragen diese soziale Motivation in sich.
Die trainiert man dann ab, das ist ja schade.
Und es tatsächlich hat es Auswirkungen auf das Gehirn.
Ja.
Also wirklich, da gibt es auch ein spannendes Kapitel zu.
Kann mir vorstellen.
In dem Buch, das ich mit Udo ganz groß hatte, jetzt Hundeforschung aktuell, da hat der Diplompsychologe Robert Mehl, der eben halt auch in der Hundeszene sehr bekannt ist, ein Kapitel zugeschrieben, inwieweit Klickern Einflüsse hat auf das Gehirn. Und ein Interview ist dort auch mit der Verhaltensbiologin Juliane Kaminski, die in ihren Versuchen immer wieder feststellt, dass Hunde, die viel geklickert werden, einfach gar nicht mehr gut sind in eigenständiger Problemlösung. Weil die für alles, was sie tun, immer auf eine Bestätigung warten und aufhören, selber Dinge auszuprobieren bis zu einem bestimmten Level. Machen sie es, aber dann hören sie auf und gucken immer zu Menschen, weil sie nicht von alleine nachdenken, ob das vielleicht klug ist oder nicht. Und manchmal machen sie komplett sinnbefreite Dinge, einfach nur, weil sie auf den Klick warten.
Oskar, ich glaube, ich wäre auch so ein Typ. Du stell mal vor, mir würde man für alles einen Keks geben. Du sagst, mach dies, mach das und ich krieg immer einen Keks. Ich würde doch irgendwann überhaupt nicht mehr nachdenken, ob ich das überhaupt machen will. Ich würde einfach auf den Keks warten.
Mhm.
Ja, ich bin der perfekte Kandidat dafür.
Ja, und da kann der Hund auch gar nichts für. Und
nee.
Gut gemeint von den Menschen, weil es geht meistens darum, dass man Hunde erziehen möchte, ohne mit ihnen körperlich zu interagieren, ohne mit ihnen böse werden zu müssen. Also wirklich nur so eine rein neutrale Trainingsmethode, um den Hund bloß nicht irgendwas zuzufügen. Also der Ansatz ist meistens sehr positiv und sehr gut. Nur was dabei rauskommt, ist eben tatsächlich, und das ist neurowissenschaftlich mittlerweile belegt, dass es eine Manipulation des Gehirns hier stattfindet. Langzeitstabile auch Verbindungen ausgebildet werden zwischen Synapsen. Natürlich kann man Verhalten auch wieder entformen sozusagen, indem man das nicht mehr bestätigt. Aber es braucht nur eine ganz kleine Belohnung wieder zur falschen Stelle, dann ist es sofort wieder da, weil die Lernerfahrung einmal gemacht wurde und es eine lange Zeit stabile Verknüpfung gegeben hat. Das heißt, das ist man kann punktgenau und perfekt timen, eine Belohnung. Aber besonders wenn es ein exzessives Klickertraining gibt, dann kann das wirklich massive Auswirkungen letztendlich auf die Funktionsweise des Gehirns haben. Und das muss man sich immer klar machen. Und deswegen habe ich mich natürlich auch, ich weiß, es ist ein bisschen Cherry-Picking hier, was ich mache, aber klar, es ist natürlich, man freut sich immer über Studien, die zeigen, dass die Hunde das sogar schneller lernen und langzeitstabiler lernen, wenn man sie sozial lernen lässt, so wie beim Do As I Do. Und Hunde sind soziale Lerntiere, das tragen sie in ihren Genen, das bringen sie von sich aus mit und das wird so verwässert, indem wir zu viel, zu früh mit Leckerchen arbeiten und vor allen Dingen, ganz schlimm, schon in Welpenzeiten anfangen, mit dem Klicker zu arbeiten. Das kann man alles machen später im Leben. Aber besonders in dieser ersten Entwicklungsphase ist es so wichtig, dass man dieses, was die Hunde von Natur aus mitbringen, einfach fördert. Und das eben halt zeigen sie und lernen wahnsinnig schnell und gut und langzeitstabil. Und es ist sozial, also mit uns Menschen, die wir ja auch soziale Lebewesen sind. Und ich finde es immer so schade, wenn zwei Lebewesen, die so gut zusammenpassen sozial, wenn man da plötzlich sowas dazwischen schaltet wie ein Klicker.
Verstehe ich total. Und das alles lernt man in dem Buch Do As I Do.
Naja, da lernst du vor allen Dingen die Methode und
warum das gut ist.
Warum Claudia meint, dass es gut ist. Übrigens nochmal so ein ganz kleines extra Wissen, Bonuswissen am Rande. Mithilfe dieser Do As I Do Methode konnte man zum Beispiel auch das Erinnerungsvermögen von Hunden erforschen. Mhm. Wie lange Hunde sich an konkrete Bewegungsabläufe erinnern können. Wie hier bei diesem Vergleich Klickertraining mit Do As I Do, wo man dann ja gesehen hat, dass die Hunde, die mit über Do As I Do diese neuen Bewegungen gelernt hatten, einen Vorteil hatten durch das soziale Lernen, durch Do As I Do, sich länger, besser erinnern konnten an diese neuen Handlungen, hat man das auch mit ganz anderen Sachen gemacht. Und Hunde konnten sich bis zu 48 Stunden zum Beispiel daran erinnern, dass der Mensch in dem Raum eine Schublade aufgezogen hat. Wenn man mit dem Hund dann danach da reingegangen ist in den Raum und dann eben halt entsprechend ein oder zwei Tage später gesagt hat, do it, haben die Hunde das wiederholt.
Krass.
Das muss man sich mal vorstellen. Und da konnte man eben halt untersuchen, wie lange sich Hunde an Bewegungsabläufe durch ihre Menschen erinnern. Dass sie eben halt so ein Vorstellungsvermögen haben, ganz ähnlich wie wir Menschen an Bewegung von Objekten im Raum.
Weißt du, was ich ganz spannend finde? Du hast doch gerade erzählt, dass die Hunde sozusagen durch das Klickertraining wird es halt sozusagen ein bisschen abgewöhnt, ne? Weil die ja dann quasi eben nicht selber lernen, sozial zu lernen sozusagen. Mhm. Und mich erinnert das total daran, wer schon mal beim Psychologen war oder sich generell mit Psychologie und dem ganzen Gehirn und den Synapsen und den Neuronen beschäftigt. Mhm. Ne, da ist es doch auch so, wird einem ja auch mal gesagt, wenn man mal, also dass man einfach, wenn man immer den gleichen Weg geht, auch zur Arbeit oder wie auch immer, ne, dann ist das wie eine festgefahrene Autobahn. Mhm. Deswegen soll man ja auch eigentlich immer andere Wege gehen, um das Gehirn neu anzuregen. Und so ein bisschen kommt mir das halt so vor, dass es wie beim Menschen auch, dass man trainiert sich ja selber oft ab. Das macht man ja gar nicht absichtlich, weil man immer gleiche Wege geht. Man macht Sachen immer gleich und dann wundert man sich, oh, ätzend. Warum funktionieren bestimmte Sachen nicht so, wie ich das will oder sowas? Und wenn man halt dann, wenn man mit anderen Leuten spricht, die sich mit Neuronen und Synapsen im Gehirn beschäftigen, dann gibt es ja auch diese ganzen berühmten Bücher, die auch sagen, ja, weil das ist im Auto, das ist wie eine Autobahn im Gehirn und du bist halt immer in diese Autobahn gelaufen. Und so ist das ja ein bisschen auch mit diesem Klicker. Und du musst halt selber wieder anfangen, anders zu denken. Und dann ist das erst wie so ein Pfad, wie so ein Waldweg und irgendwann wird dieses soziale Lernen dann sozusagen zu der Autobahn in deinem Gehirn. Also, dass du das halt dann gut kannst, wie du meinst, man kann das halt wieder umlernen, aber es wird halt eine Zeit lang dauern.
Sozusagen. Ja, und man kann eben halt, und das zeigen eben halt auch so diese Studien, wie schnell das dann geht, dass in der falschen Situation.
Genau, verfällt man wieder.
Wieder sofort bist du
ja.
Muster. Das zeigt eben, wie langzeitstabil das ist. Und ich nochmal, weil es gibt natürlich Leute, die machen das auf einem hohen Niveau mit ihren Hunden und wirklich coole Sachen machen diese Hunde durch dieses Klickertraining. Ich will das gar nicht komplett irgendwie in Frage stellen. Ich will nur zum Nachdenken anregen, ab welchem Alter wir das mit einem Hund machen und in welchen Bereichen wir das mit einem Hund machen und wo wir es besser gar nicht machen sollten. Nämlich in Bereichen des alltäglichen Zusammenlebens, weil die einfach von Natur aus, es ist so natürlich. Die Hund-Mensch-Beziehung funktioniert von Natur aus so gut.
Mhm.
Und wieso müssen wir da mit etwas Künstlichem intervenieren? Das kann man machen mit Hunden, die vielleicht irgendwelche Verhaltensprobleme haben, aber selbst da wäre ich immer für den sozialen Weg. Da spalten sich die Geister. Da gibt es in der Hundeszene, und ich will jetzt hier gar nicht einen gegen den anderen aufbringen. Wer sich dafür näher interessiert, sollte unbedingt nochmal in dieses Buch reingucken. Es gibt ja einmal auch
ich finde es total spannend.
Von Robert Mehl ein eigenes Buch zur Psychologie des Hundes. die neurologischen Grundlagen und dann eben halt in diesem Forschungsbuch von Udo und mir, wenn ihr das zu Hause liegen habt, ich habe mir hier sogar die Seiten aufgeschrieben, ist es auf Seite 270 neurobiologische Grundlagen der operanten Konditionierung. Und auf Seite 274 ist das Interview von Juliane Kaminski. Das heißt tatsächlich Machtklickern dumm.
Ah, krass, spannend. Ja, ich finde, also das klingt für mich auch alles total logisch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt. Also
ich kann das vielleicht spannend. Nicht so genau wiedergeben, weil ich eben keine Neurobiologin bin oder Neurowissenschaftler, also, so wie Robert Mehl, aber der formuliert das da so krass. Ein paar Sätze muss man ein paar Mal lesen, um es wirklich zu verstehen.
Aber ich habe es verstanden, als du es mir jetzt erklärt hast. Okay, ja, deswegen cool. Bin ich hier direkt darauf gekommen.
Ich finde es einfach nur einen spannenden Ansatz.
Also, ja, total.
Also auch aufgrund dieser
total.
Studie, dieser Do-as-I-do-versus Klickerstudie nochmal sich genauer anzugucken, macht das wirklich Sinn?
Und genau.
Es macht Sinn, in manchen Bereichen mit Hunden auch zu klickern, aber die sind wirklich für mich ganz klar umgrenzt. Viel mehr Sinn macht soziales Lernen.
Soziales Lernen klingt auf jeden Fall super. Das Buch klingt auch super. Und falls ihr auch wollt, dass euer Hund bald Zähne putzen kann, hier die Türen öffnet. Nein, kleiner Scherz. Oh Mann. Ich rede mir kurz. Jetzt sagst du das Schlusswort.
Nein, ich finde es, seid einfach mit euren Hunden möglichst natürlich. Versucht nicht, euch irgendeine Methode, also auch, das gilt für mich auch für Do as I Do. Ich finde dieses Buch toll. Aber versucht immer auf euer Gefühl zu hören. Ihr seid einzigartig, euer Hund ist einzigartig. Für manche Hunde mag Klickern auch das Richtige sein in bestimmten Bereichen. Ich würde sowas immer hinterfragen und abgleichen mit meinem persönlichen Gefühl, das mir sagt, ist das richtig oder falsch. Und meistens sagt uns unser Gefühl, was das Richtige ist für diesen individuellen Hund, den nur ihr am allerbesten kennt. Aber versucht euch mal drauf einzulassen, mal anzugucken, wie wahnsinnig gut Hunde daran sind, sozial mit uns, mit Artgenossen, durch Model Rival zum Beispiel zu lernen. Das ist ein tolles Experiment. Wenn wir uns darauf einlassen, kann das auch für die Beziehung zwischen Mensch und Hund nochmal ganz viel bringen.
Und das Wichtigste ist, dass es euch allen Spaß macht.
Ja, richtig.
Ich glaube auch, dass, genau, manchmal. Ich glaube, für Charlie und mich ist das was.
Ja, und ich muss leider sagen, für Nox und mich war es nicht so das Richtige.
Ach ja. Also ich glaube, Charlie und ich würden das mega witzig finden.
Der will immer Spaß und mit mir Action und dann nebenbei auch geile Sachen machen, aber so konzentriert und jede Bewegung muss wirklich super sitzen. So, wir sind nicht so diese Perfektionisten, muss ich leider sagen. Also es ist wirklich super spannend und man kann so viel erreichen, aber ich habe dann irgendwann mit Nox abgebrochen.
Ah, ich glaube, bei uns wäre das wirklich witzig. Gerade so hier hochspringen auf zwei Beinen, Türen öffnen. Also das klingt alles genauso nach dem. Also das klingt nach einem Spaß, spaßhaften, spaßmäßigen Training für soziales Lernen.
Ja.
Also finde ich super. Ich hole mir das Buch. Sehr schön. Also ihr Lieben, wir sagen tschüss, bis bald. Bleibt alle schön gesund und wir haben euch lieb, ihr Süßen.
Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Juhu, tschüssi.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.